Es fing an mit der Erfindung der Uhr. Die Uhr war die Maschine, die die Natur aus der Zeit rausgeschmissen hat. Also man muss dazu sagen, die mechanische Räderuhr, Sanduhren, Wasseruhren, Kerzenuhren gab es schon sehr lange und andere Formen von Uhren. Die waren aber alle naturabhängig. Die Sonnenuhr funktioniert nur, wenn die Sonne scheint. Da hat quasi die Natur die Zeit bestimmt oder das Wetter, wenn man so will. Deshalb ist in den romanischen Sprachen auch Zeit und Wetter noch der gleiche Begriff. Daher kommt es. Le temps im Französischen ist Zeit und Wetter. Dann haben wir die mechanische Räderuhr erfunden und haben damit die Zeit entleert.
Es ist schon nach 10. Ich bin gerade erst mit dem Abspülen fertig geworden. Heute ist die Geschirrspülmaschine kaputt gegangen. Morgen früh wird mein Handy um 6.30 Uhr klingeln. Spätestens um 6.35 Uhr muss ich aufstehen. Die Kinder wecken, das dauert ja gern mal 10 Minuten. Derweil kocht mein Mann Kaffee und füllt Cornflakes und Joghurt in Schüsseln. Bis 6.55 Uhr werde ich mit allen am Küchentisch sitzen. Danach stehe ich etwa 7 Minuten unter der Dusche und putze dann 90 Sekunden Zähne. Zweimal unterbrochen von den alle 30 Sekunden Vibrationen meiner elektrischen Zahnbürste.
Wir haben die Natur rausgeschmissen und konnten die leere Zeit mit einer neuen Qualität besetzen. Und das haben wir getan mit Geld. Die Uhr ist quasi die Grundmaschine, um Zeit konsequent im großen Stil in Geld zu verrechnen.
Dass Uhren Zeit mit Geld gleichsetzen, davon habe ich früher in den Geschichten von Donald Ducks geizigem Onkel Dagobert gelesen. Meine Stechuhr, also als nicht fest Angestellte, das ist mein Kalender. Da steht, dass ich morgen von 8 bis 10.55 Uhr an einer Radiosendung arbeiten, von 10.55 Uhr bis 11.25 Uhr einen Artikel fertig schreiben und dann Punkt 11.30 Uhr zur Sprechstunde der Klassenlehrerin in die Schule muss. Danach kommt eine Skype-Konferenz von 12.15 Uhr bis 13 Uhr. Nach dem Mittagessen arbeite ich bis 15.55 Uhr nochmal an der Radiosendung. Dann hole ich meinen einen Sohn von der Schule ab und gehe in die Stadtbibliothek. Ausgeliehene Bücher und DVDs zurückgeben. Mein anderer Sohn fährt mit dem Bus zur Klavierstunde. Abends sind wir dann alle wieder zu Hause, so ab 5:30. Ich hoffe, ich werde bis 4 mit der Radiosendung fertig. Sonst muss ich mich da noch mal ransetzen, wenn die Kinder schlafen. Ah, und um die kaputte Spülmaschine muss ich mich morgen kümmern. Vielleicht eine neue bestellen, inklusive Lieferung, Anschluss und Altgeräteabtransport. Aber das kostet gleich wieder ein paar hundert Euro. Etwa so viel wie mein Honorar für die Radiosendung.
Wenn ich quasi eine begrenzte Größe, nämlich die vorhandene Zeit, mit einer unbegrenzten, nämlich Geld, aus Geld kann ich immer noch mehr Geld machen, Geld kennt kein genug, verrechne, dann wird auf einmal Beschleunigung attraktiv, auch im großen gesellschaftlichen Stil.
Die Beschleunigung, von der der Münchner Coach und Zeitberater Jonas Geißler hier spricht, die spielt auch bei uns eine Rolle. Schneller Cornflakes löffeln, sonst reicht die Zeit nicht mehr zum Zähneputzen, wenn morgens noch ein Arbeitsblatt für die Schule fertig gemacht werden muss. Schneller schlafen, wenn ich spät ins Bett komme. Aber schneller schlafen geht ja nicht. Also weniger schlafen.
Keine Zeit zu schlafen? Der Uberman kann Ihnen helfen. 6 Nickerchen à 20 Minuten reichen aus. Schlafbrille genügt.
Mein Mann, meine Kinder und ich, wir sind eine Durchschnittsfamilie, in der wie in vielen anderen Familien in Deutschland die zur Verfügung stehende Zeit ganz klar aufgeteilt ist in die Bereiche Arbeitszeit, Schulzeit, Familienzeit oder Freizeit. Übrige Zeit gibt es eigentlich keine. An diesem Wochenende war es mit Einkäufen, Kindergeburtstag und einem Besuch wieder mal proppenvoll. Ach ja, schwimmen waren wir ja auch noch. Und mein Bruder hat angerufen, gefragt, ob ich Zeit habe für einen spontanen Kinobesuch. Das habe ich dann nicht mehr untergebracht, weil ich vor dem Abspülen noch an diesem Artikel saß, den ich morgen abgeben muss.
Hast du mal Zeit? Wie sich Politik und Forschung in der Beschleunigungskultur engagieren. Sendung von Barbara Streidel.
Die große Veränderung in meinem Leben kam wie bei vielen anderen mit dem Moment, in dem ich Mutter wurde. sozusagen mit dem Eintritt in die Rush-Hour meines Lebens. Schon mit meinem Schwangerschaftsbauch konnte ich nicht mehr wie zuvor eiligen Schrittes die Straßenbahn erreichen, was eine gute Vorbereitung für das Leben mit kleinen Kindern war. Die bleiben ja gern mal stehen, um einen Stock, Stein, ausgespuckten Kaugummi auf dem Boden zu betrachten. Busfahrpläne oder Uhrzeiten sind ihnen fremd. Über den alltäglichen Wahnsinn einer berufstätigen Mutter habe ich vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben. Kann ich gleich zurückrufen, heißt es. Damals war ich schwanger mit meinem zweiten Kind und voller Zorn auf die Welt um mich herum, die sich gegen mich verschworen hatte. Jeden Morgen begann aufs Neue diese Hektik. Kind wecken, anziehen, frühstücken, zur Krippe rasen und dann den Bus nicht verpassen, um rechtzeitig in die Arbeit zu kommen. Eine Brezel im Bus, aber nie Mittagessen. Dafür hatte ich einfach keine Zeit. Seitdem weiß ich auch, dass Aufzüge die natürlichen Feinde von berufstätigen Müttern sind, weil sie keine geregelten Abfahrtszeiten haben und nie kommen, wenn es echt pressiert.
Frauen in Balance. Karriere gestalten, Familie managen, Alltag organisieren. Das geht. Lernen Sie alle Strategien in unserem Workshop.
Einen Vereinbarkeitsworkshop habe ich nie besucht. Und trotzdem bin ich heute entspannter als noch vor ein paar Jahren. Vor allem, seitdem meine Kinder in der Schule sind. Der Schulweg ist kurz, die Ganztagsbetreuung geregelt. Gut, am Freitag ist schon früher Schluss, da kann ich nur halbtags arbeiten. Oft holt mein Mann dann die Kinder ab und kocht das Mittagessen. Zur regelmäßigen Redaktionskonferenz schaffe ich es aber nur selten. Schwieriger ist es für meine Nachbarin, die in einem Eventbüro arbeitet. Oder einen Bekannten, der ist Flugbegleiter. Beide beschäftigen eine Tagesmutter zusätzlich zum Kindergarten. Eltern wie ich stehen nicht nur unter Druck, Arbeitszeiten mit Schließzeiten von Kitas oder Tagesheimen unter einen Hut zu bringen. Wir müssen auch nahtlos vom Berufsleben aufs Familienleben umschalten können. Dieses Umschalten ist etwas, das heute nicht mehr nur ein Frauen-gleich-Mütter-Thema ist. Auch Jonas Geisler ist Familienvater, Ende 30. Er lebt in München und arbeitet als Trainer und Coach.
Da nutze ich verschiedene Werkzeuge und Methoden, nämlich bewusst Übergänge zu gestalten. Beispiel, ich habe ein Seminar, weiß ich nicht, in Frankfurt, fahre mit dem Zug nach Hause, kenne schon die Situation. Ja, ich bin eigentlich jetzt müde nach 3 Tagen Seminar, das war viel. Ich habe auch die ganze Zeit eine soziale Aufmerksamkeit gehabt, viel zugehört, viel geredet und so weiter. Mein Bedürfnis wäre eigentlich Zeit für mich, Ruhe, Füße hoch. Jetzt komme ich nach Hause und 3 fröhliche, mega süße Kinder wollen was von ihrem Papa, den sie gerade 3 Tage nicht gesehen haben. Und das kenne ich mittlerweile, dass es in solchen Situationen manchmal schwierig ist, dieses Bedürfnis der Kinder noch zu befriedigen. Und dann versuche ich einen Übergang zu gestalten, indem ich meine Frau vorher anrufe und mal so sage, wie es mir gerade geht und mich mental jetzt auf eine komplett andere Situation einstelle. Und das begünstigt, dass es meistens klappt. Nicht immer, aber meistens.
Ich habe Jonas Geisler vor ein paar Wochen zu Hause besucht. Wir waren beide ziemlich erkältet. Am Küchentisch, neben einer großen Schale heißen Milchkaffee, hat er mir erzählt, wie er aus der weit verbreiteten Zeitnot einen Beruf gemacht hat. Er ist Mitgründer von Times and More, einem Institut für Zeitberatung, und begleitet Unternehmen in Veränderungsprozessen. Die, so sagt er, haben in der Regel sehr viel mit Zeit zu tun.
Einmal mache ich zum Thema Zeit viel, Workshops zum Beispiel mit Teams, wo ein Team überlegt, wie können wir anders mit Zeit umgehen, wie wir es jetzt tun oder wo haben wir überhaupt ein paar Spannungsfelder in Bezug auf Zeit. Das reicht von so ganz banalen Dingen, wie können wir denn eigentlich dafür sorgen, dass wir uns nicht ständig gegenseitig unterbrechen und irgendwie jeden Tag jeder jeden mit 80 E-Mails belästigt. Oder wie können wir Meetings zeitlich so gestalten, dass sie irgendwie zu den Inhalten gut passen und tolle Ergebnisse rauskommen? Aber auch so, wie können wir die Bedürfnisse der einzelnen Teammitglieder in Bezug auf Zeit und selbstbestimmte Zeit berücksichtigen?
Daneben schreibt Jonas Geisler Bücher wie Time is Honey, vom klugen Umgang mit Zeit. Er kennt jede Menge Ratschläge für Gestresste, von festgelegten E-Mails, Lesenzeiten bis hin zu Ritualen, mit denen er Arbeitszeit von Freizeit abgrenzt.
Also es geht um Begrenzungen. In entgrenzten Verhältnissen müssen wir quasi auf einmal Grenzen setzen. Und das kostet natürlich ein bisschen Zeit und auch Energie und ist manchmal nicht ganz einfach, weil an die Möglichkeiten, die wir haben, an denen wir ja sehr reich sind, also wir sind die Generation, die mehr Möglichkeiten hat, ihre Zeit zu verbringen als jede zuvor. Und wir haben enorm viel Ereigniswohlstand, wenn man so will. Und an diese Möglichkeiten und Ereignisse sind aber immer auch Erwartungen geknüpft. Und mit denen muss ich umgehen. Und denen gegenüber muss ich mich abgrenzen. Und das ist eben manchmal nicht ganz einfach.
Wir alle sollen zu viel gleichzeitig in zu knapper Zeit schaffen. Und das geht eben nicht. Beziehungsweise es bleibt dabei etwas auf der Strecke. Lebensqualität, Gesundheit, Schlaf, Freundschaften und so weiter. Der Hirnforscher Gerald Hüther hat mal gesagt, wir würden gar nicht in einer gehetzten Gesellschaft leben, sondern wir wären eine in Orientierungslosigkeit herumirrende Generation. Wir glauben, zu viel machen zu müssen und verlaufen uns dabei.
Wind, Meer und Ruhe der Natur. Hören Sie Entspannungsmusik von der Nordsee. Jetzt neu als Abo-Geschenk in Ihrem Schlafmagazin.
Ich schaue jetzt in meinen Kalender. Das mache ich jeden Abend. Ich will wissen, was morgen ansteht. Da, zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr. Wiedervorlage Steuerberater. Da streiche ich. Geht ja leicht auf dem Smartphone. Der wird sich schon melden, wenn er was braucht, der Steuerberater. Klempner, schreibe ich da rein. Ich muss mich um die Spülmaschine kümmern. Mein Mann hat dafür das Thema Winterreifen übernommen. Und wer hat mir da geschrieben? Eine Bekannte. Judith Holofernes im NDR. Sie versucht gerade, mal für eine halbe Stunde einfach nur nichts zu tun. Smiley.
Hey, und wo willst du hin? Wir sind auf einer Tour. Wir sind auf einer oder nicht, komm, wo bist du denn? Ich bring Geschenke mit, eigentlich nicht immer Geschenke mit. Sag, hast du mich nicht vermisst? Alles in Ordnung bei dir. Ich hab dich schon vermisst. Alles in Ordnung bei dir. Alles in Ordnung, ich bin hier.
Wir brauchen einerseits Freiheit und das wird auch gewünscht, Freiheit und Selbstbestimmtheit. Aber wir brauchen Strukturen, weil ohne Zeitstrukturen können wir uns zum Beispiel nicht verabreden. Wenn es keine Pläne gibt, keine Takte, auf die man sich gegenseitig verlassen kann, dann kann man sich auch gar nicht treffen. Also natürlich braucht es bestimmte Regulierungen und es ist ja auch ein großer Vorteil, wenn man zum Beispiel weiß, wann der Feierabend beginnt oder sagen wir mal besser, wann der Job zu Ende ist. Also da gibt es natürlich ein Bedürfnis nach Zeitstrukturen, wenn ich sie denn selber beeinflussen kann und wenn sie entlang meiner eigenen Lebensinteressen sind.
In ihrem Büro stapeln sich Aktenordner und Bücher. Mittendrin steht ein kleiner Tisch mit Stühlen und Tee. Dort habe ich vor ein paar Tagen mit Karin Jurczyk gesprochen. Sie ist promovierte Soziologin und arbeitet für die Abteilung Familie und Familienpolitik des Deutschen Jugendinstituts in München, gleich um die Ecke von meinem Zuhause. Ich kenne Karin Jurczyk aus der gemeinsamen Arbeit in der Familienpolitischen Kommission der Heinrich-Böll-Stiftung, in der wir rund 2 Jahre lang über moderne Familienpolitik in Deutschland diskutiert haben. Auch dort ging es immer wieder darum, dass Menschen heute vermehrt über Zeitnot klagen. Mehrere Mitglieder der Kommission haben Lösungen für diese Probleme in zeitpolitischen Maßnahmen gesehen, darunter auch Karin Jurczyk.
Zeitpolitik ist ein Ansatz, oder eigentlich sind es viele Ansätze, um die zeitlichen Rahmenbedingungen des Lebens zu gestalten. Und das ist uns oft gar nicht bewusst. Also von dem Zeitpunkt an, wann zum Beispiel ganz banal die Straßenbeleuchtung eingeschaltet wird, was ja Tag und Nacht definiert, oder die Öffnungszeiten von Läden, die Öffnungszeiten von Kitas, die Verkehrstakte und aber auch ganz wichtig die Arbeitszeiten. Also das ist der Versuch, an diesen Stellschrauben, die unser aller Leben, Alltagsleben, aber auch den Lebensverlauf bestimmen, zu schrauben, so, und das wäre dann das Ziel von Zeitpolitik, Zeitwohlstand herbeizuführen.
Zeitwohlstand ist ein Wort aus der Zeitforschung, dem die Zeitnot gegenübersteht. Ja, und dann kommt meistens ziemlich schnell das Lösungskonzept der Entschleunigung dazu. Wir müssen lernen, weniger und vielleicht auch in gemäßigterem Tempo zu arbeiten, sprechen, leben, handeln. Über Entschleunigung reden wir schon lange, auch hier im Zündfunk-Generator. Spätestens seit dem Buch Beschleunigung des Soziologen und Politikwissenschaftlers Hartmut Rosa, erschienen 2005. Im Folgewerk Beschleunigung und Entfremdung zog Rosa 2013 eine klare Kapitalismuskritik aus seinen Studien. Sein neuestes Werk, Resonanz, verstaubt seit Wochen unter meinem Bett. Das Buch ist über 800 Seiten lang. Dass die Zeit aus den Fugen geraten ist, das hat mir vor Jahren die Literaturwissenschaftlerin Aleida Aßmann gesagt. Wir denken nur an die Zukunft, nehmen die Gegenwart nicht wahr und vergessen die Vergangenheit jenseits der Geschichtsschreibung viel zu schnell. Also, wann der Zweite Weltkrieg war, das wissen wir schon noch. Aber was habe ich eigentlich letzten Donnerstag gemacht?
Wir machen die Nacht zum Tag. 24 Stunden ununterbrochenes Dauerstreaming deiner Lieblingsmusik.
Wir wollen wissenschaftliche Erkenntnisse für die alltägliche Zeitgestaltung, für öffentliche Auseinandersetzungen und politische Entscheidungsprozesse nutzbar machen. So heißt es in der Präambel der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik, wo Karin Jurczyk neben anderen im Vorstand ist. Ende Oktober fand die Jahrestagung in Hamburg statt, unter dem Stichwort Nachtgestalten.
Nachtgestalten verweist auf die Nacht als besonderen Zeitraum. Die Nacht ist ein Habitat, in dem sich andere Gestalten bewegen als am Tag und in dem sich Taggestalten anders verhalten als am Tag. Die Nacht als Sehnsuchtszeit und Sehnsuchtsort für Träume, für Abstreifen von Regeln, für Umherschweifen, aber auch für Angst. Zugleich ist die Nacht Erholungs-Regenerationszeit.
Seitdem ich Kinder habe, ist meine Regenerationszeit geschrumpft. Jahrelang war mein Nachtschlaf perforiert von Windeln, Wickeln, Tränen trocknen. Heute schlafen die Kinder stabiler, dafür muss ich früh aufstehen und komme oft nicht rechtzeitig ins Bett. Die Nacht im Fokus der Zeitforschung, das ist ein neues Terrain. Bezieht sich doch der Löwenanteil aller Forschung auf den Tag. Tatsächlich zählen Nacht- und Schichtarbeitende fast immer zu einer Gruppe, die in der Öffentlichkeit oder in Parteien so gut wie nie vertreten ist. Ein Clubbesitzer kandidiert selten als Bürgermeister, ebenso wenig wie eine Nachtschwester als Abgeordnete. Und überhaupt, Schlaf war doch immer die letzte Bastion vor dem Zugriff des Kapitalismus. Dabei gibt es auch in der Nacht Menschen, die arbeiten, erreichbar sein müssen, Geld verdienen und Geld ausgeben. Wer schreibt mir da? Skype-Konferenz morgen erst um 12.30 Uhr. In meiner Mail-Signatur habe ich seit einigen Wochen Bürozeiten angegeben. Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr, um die Kommunikation besser zu bündeln. Das klappt nicht wirklich gut, was natürlich auch an der Omni-Erreichbarkeit übers Smartphone liegt. Die Zeit muss reguliert werden. Doch wo soll uns hier die Politik helfen? Franziska Brandner ist Abgeordnete aus Heidelberg von Bündnis 90 Die Grünen. Sie war in der letzten Legislaturperiode kinder- und familienpolitische Sprecherin und ist eine Verfechterin von zeitpolitischen Maßnahmen. An denen sitzen die Grünen schon seit einigen Jahren. Beim Grünen Länderrat im Jahr 2013 haben sie die Zeitpolitik quasi entdeckt.
Themen entdeckt man ja nicht, indem man sagt, was gibt es denn, sondern dass man einfach merkt, es gibt bei vielen Menschen einen Bedarf, ihr Leben auch wieder etwas zu entzerren oder das Gefühl, dass man unglaublich viel Stress und Druck hat und eigentlich immer sich gehetzt fühlt. Also diese Generation, die sagt, ich komme damit eigentlich kaum noch rum und alles fehlt mir an der Zeit, ich habe nicht genügend Zeit, vor allem für mich. Wir wissen, dass Burnout-Raten steigen. Das heißt, es ist ein wirkliches Bedürfnis vieler Menschen, Menschen über Zeit zu reden, über Zeit für Kinder, für ihre Arbeit, für sich und zu schauen, dass es eben nicht nur eine individuelle Frage ist im Sinne von ich muss effektiver werden, ich bin nicht effizient genug, sondern zu sagen, es hängt nicht nur von mir ab, sondern das sind eben auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass wir diese Gehetztheit haben. Und über diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, über die diskutieren wir und die können wir ja auch verändern als Politiker, als Politik mit Mehrheiten. Und um die geht es uns, um es auch eben dieses Thema wegzubringen von ich muss mich noch stärker optimieren, ich muss noch besser werden, ich bin noch nicht in Anführungsstrichen perfekt genug. Einfach diesen Druck da auch noch rauszunehmen, zu sagen, es hat nicht nur was mit dir zu tun, es sind auch einfach strukturelle Fragen.
Es tut sehr gut, solche Sätze von einer Politikerin zu hören. Diese ganze Hetze, der ganze Stress, das hat nichts mit meinem oder ihrem persönlichen Versagen zu tun. Es sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die uns dazu treiben. Wie hat Jonas Geißler das genannt?
Wir haben die Natur rausgeschmissen und konnten die leere Zeit mit einer neuen Qualität besetzen. Und das haben wir getan mit Geld. Die Uhr ist quasi die Grundmaschine, um Zeit konsequent im großen Stil in Geld zu verrechnen.
Ganz genau. Es ist der Kapitalismus, der mich hetzt, von dem ich mich hetzen lasse. Man kann sich das so vorstellen. Ich werde in meinem Alltag daran gehindert, einer bestimmten Aufgabe nachzugehen, weil ich stattdessen etwas anderes tun muss. Durch eine zeitpolitische Maßnahme kann dieses andere ausgelagert werden und ich kann dann meine Aufgabe erledigen. Zum Beispiel, durch das Elterngeld werden Mütter und Väter unterstützt bei der Betreuung ihrer Kinder. Also ausgelagert wird das Geldverdienen, zumindest teilweise und zeitlich begrenzt. Dieses Beispiel kann ich auch auf den Kopf stellen. Durch den Kita-Ausbau werden Mütter und Väter unterstützt, erwerbstätig zu sein. Ausgelagert wird dann die Betreuung der Kinder. Was uns aber klar sein muss, weder Elterngeld noch Kita-Ausbau sind in Wahrheit nette Geschenke an die deutschen Mütter und Väter. Nein, es geht darum, die Eltern auf dem Arbeitsmarkt zu halten bzw. dorthin zu bringen. Die vielgerühmte stille Reserve, also all die hochqualifizierten Hausfrauen und Muttis, die trotz ihres Jurastudiums lieber Marmelade einkochen mit den Kleinen, die sollen arbeiten gehen. Um den Fachkräftemangel abzufangen, das Bruttosozialprodukt anzutreiben und das deutsche Wirtschaftswachstum zu unterstützen.
Grüne Zeitpolitik unterstützt Menschen dabei, die Sorge für andere und die Leistung im Job in Einklang zu bringen und die Arbeit zwischen Männern und Frauen fair zu verteilen.
Wenn jetzt eine Fee in meine Küche schweben würde, kurz vor 22:30 am Sonntagabend, dann würde ich mir eine Welt wünschen, in der der Kapitalismus ins Museum wandert, zusammen mit den Schusswaffen und den Verbrennungsmotoren. Da aber keine Fee kommt, muss ich mir aus dem, was angeboten wird in unserem kapitalistischen System, das herausnehmen, was mir und anderen hilft, ein gutes Leben zu führen. Ich habe nach dem Begriff Zeitpolitik in den Programmen zur Bundestagswahl 2017 gesucht. Weder die Union, die FDP, noch die Linke und auch nicht die SPD nennen dieses Wort. Tatsächlich, nur die Grünen machen sich nachdrücklich für Zeitpolitik stark.
Wir haben uns da auch sehr weit in Europa umgeguckt, um wirklich zu schauen, was machen denn andere Länder vielleicht besser als wir oder welche anderen Wege gehen die? Wir fanden es in Skandinavien ganz interessant, wie eben Elterngeld ausgestaltet ist. Zum Beispiel, dass man dort sehr flexibel ist und es eben dadurch wesentlich stärker ermöglicht, dass Eltern auch wirklich sich darauf einstellen und es so gestalten, wie es in ihr Leben gerade reinpasst. Also bei uns zum Beispiel in Deutschland ist es immer noch so, dass egal, ob ich auf eine halbe Stelle reduziere, auf 70%, 80%, 90%, ist total egal. Ich kriege immer nur doppelt so lange Elterngeldmonate. Das ist in Schweden total anders. Da ist es so, dass wenn man um ein Fünftel reduziert, kann man auch fünfmal so lange Elterngeldmonate haben, um ein Drittel, dreimal so lang. Das heißt, man kann den Zeitrahmen wesentlich länger strecken und sich auch Monate aufheben für Kinder, wenn sie mal größer sind. Das fanden wir sehr beeindruckend, was dadurch einfach wirklich an Flexibilität auch für Eltern geschaffen wird.
Zeitnot ist aber nun kein Alleinstellungsmerkmal von Menschen mit Kindern. Franziska Brandner von den Grünen will deswegen auch Arbeitszeiten neu diskutieren.
Andere Sachen fanden wir sehr interessant aus Frankreich, wo es keine in dem Sinne Vorgaben gibt, wie Zeitbedürfnisse umgesetzt werden müssen, aber es eine Verpflichtung gibt, darüber zu diskutieren. Also in jedem Unternehmen Arbeitgeber, Arbeitnehmer wirklich sich hinsetzen müssen, genauso wie sie über Lohn, Gehälter, Arbeitszeitumfang reden müssen, auch über Zeitbedürfnisse reden müssen. Also wo arbeite ich, Stichwort Homeoffice, oder wann arbeite ich, wann fange ich an, wann höre ich auf, wann kann ich auch Pausen machen.
Elternzeit, Homeoffice, Pausen. Diese Stichworte kenne ich aus arbeitsmarktpolitischen, frauenpolitischen, familienpolitischen und steuerrechtlichen Diskussionen. Zeitpolitik ist eine ministerienübergreifende Idee. Und wenn das Wort zwar nur im grünen Wahlprogramm steht, haben auch andere Parteien aber solche Ideen. Manuela Schwesigs Vorschlag der Familienarbeitszeit ging in eine ähnliche Richtung. Beide Elternteile reduzieren ihre Arbeitszeit für 2 Jahre auf 80% und haben somit mehr Zeit, aber weniger Geld. Um das auszugleichen, erhalten sie für 2 Jahre 150 Euro Familiengeld pro Person vom Staat.
Warum ist uns das Thema Zeit für Familie so wichtig? Bei aller Unterstützung mit guten Ganztagskitas, Ganztagsschulen, mit Angeboten in der Pflege, wie Kurzzeitpflege, wie ambulanter Pflegedienst, ist es uns wichtig, deutlich zu machen, dass es nicht sein kann, dass die Familien immer arbeitsfreundlicher werden müssen, sondern dass die Arbeitswelt familienfreundlicher werden muss und dass es möglich sein muss, als Familie auch Zeit füreinander zu haben.
Wir fanden Letzteres viel zu detailistisch und haben immer gesagt, wir möchten nicht die Gleichberechtigung an einer Stundenzahl festmachen. Wir hatten ja, sag ich mal, ein bisschen freiheitlicheren Ansatz. Aber es ist nicht so, als ob die SPD da keine eigenen Vorschläge gehabt hätte, sondern die hatte auch noch Familienministerin Schwesig mitentwickelt und in das Programm der SPD gebracht.
Hast du mal Zeit? Wie sich Politik und Forschung in der Beschleunigungskultur engagieren. Sendung von Barbara Streidel.
Vor ein paar Tagen habe ich meine Nachbarin im Treppenhaus getroffen. Sie war müde, hatte tiefe Ringe unter den Augen. Eigentlich hätte sie schon um Mitternacht zu Bett gehen können, sagte sie, nach einem Abendtermin in dem Eventbüro, in dem sie angestellt ist. Aber dann hat sie noch eine Suppe gekocht für den Kindergarten ihrer Tochter. Müde ist sie, weil sie nach all dem wenigstens ein bisschen Zeit für sich selbst haben wollte. Da ist sie erst um 1 schlafen gegangen. Der Nachtschlaf meiner Nachbarin ist zu kurz. Noch schlimmer ist es bei anderen. 80% der Erwerbstätigen sind von einer Schlafstörung betroffen, habe ich im DAK-Gesundheitsreport für 2017 gelesen. Das sind etwa 34 Millionen Menschen in Deutschland. Häufige Gründe sind Druck im Job, gestiegene Anforderungen und zu viel Stress. Und statt abends abzuschalten, glotzen 83% der Erwerbstätigen vor dem Einschlafen Filme und Serien. Dazu gehöre ich auch. Eine Folge Star Trek Discovery will ich nachher eigentlich noch mit meinem Mann anschauen. Ah, aber jetzt ist es schon 11:30 durch und morgen ist Montag. Um 6:30 klingelt da der Wecker. 68% kümmern sich abends um private Angelegenheiten am Laptop oder mit dem Smartphone. Wenn dazu Kindergeburtstagseinladungen oder ein Fotobuch zur Hochzeit meiner Nichte gehören, falle ich da auch drunter. Oh, und noch ein Treffer der DAK-Studie. Jeder 8. kümmert sich um dienstliche Dinge wie E-Mails oder die Planung des nächsten Arbeitstages. Das habe ich auch gerade gemacht.
Sie haben das Gefühl, der Tag müsste 30 Stunden haben? Dann hilft Ihnen ein ausgefeiltes Zeit- und Aufgabenmanagement. Jetzt als App für Android und iOS 8.
Von Dauerstress sind viele betroffen. Bei Frauen zeigen sich die Auswirkungen oft besonders stark. Vor allem, wenn sie auch noch in die Kategorie Working Poor gehören. Das hat mir Karin Jurczyk vom Deutschen Jugendinstitut bestätigt.
Nehme ich mal das krasse Beispiel der sogenannten Working Poor Familien und da jetzt auch der alleinerziehenden Frauen. Das größte Problem in der Tat ist, dass die Frauen versuchen, Geld reinzubringen, für ihre Kinder zu sorgen. Das sind sozusagen 2 existenzielle Vorgaben, was sie dabei vernachlässigen, ist sehr oft die Zeit und die Sorge für sich selber. Das heißt, diese Frauen rutschen in massive Erschöpfungs- oder Burnout-Zustände hinein. Und das ist wirklich ein gut abgesicherter Befund inzwischen. Gerade in den letzten Wochen hat das Deutsche Müttergenesungswerk eine Studie herausgegeben, dass einfach die Zahlen der Frauen, die bei ihnen die Kurse besuchen, deutlich nach oben gehen mit der Begründung Erschöpfung, Burnout. Das ist jetzt nicht nur ein Frauenproblem, aber bei den Frauen zeigt sich das in besonders krasser Weise.
Ich bin der lebende Beweis für den Geschlechterunterschied in der Mittelschicht. Ich habe jahrelang auf die Mittagspause verzichtet, stattdessen Käsebrote am Computer gegessen, um bloß mit der Arbeit fertig zu werden. Schließlich musste ich ja rechtzeitig um 2:30 am Kindergarten sein. Mein Mann hat das immer anders gemacht. An den Tagen, an denen er die Kinder abgeholt hat, hat er trotzdem Mittag gegessen und wahrscheinlich einfach weniger gearbeitet.
Ja, Männer in der Tat nehmen etwas mehr, also auch Männer mit Familie, aber auch ohne Familie, Männer nehmen mehr Zeiten für sich selber und für ihre Regeneration in Anspruch. Also sie gehen dann noch mehr Hobbys nach, sie haben etwas mehr Zeit für Freunde. Aber wir haben ja in unserem Survey AIDA gefragt, wo stecken Sie zu viel Zeit rein, wo stecken Sie zu wenig Zeit rein? Und an erster Stelle steht tatsächlich zu wenig persönliche Freizeit. Da sind die Frauen noch ein bisschen höher, weil sie eben an sich selber immer sparen. Also da sagen 65% der Frauen, beziehungsweise hier sind es Mütter, über die ich berichte, dass sie zu wenig persönliche Freizeit haben. An zweiter Stelle kommt zu wenig Zeit für Freunde. Das heißt, Eltern, Mütter wie Väter, möchten gerne mehr sozial eingebunden sein, mehr Zeit mit Freunden verbringen. Und das sind auch deutlich über 50%, sowohl bei den Müttern wie bei den Vätern, die sagen, sie haben da zu wenig Zeit. Dann an dritter Stelle steht tatsächlich zu wenig Zeit für den Partner. Das ist aber wiederum bei den Vätern gleich auf mit zu wenig Zeit für die Kinder. Also zu wenig Zeit für die Kinder sagen immerhin 44% der Väter. Und das deckt sich wiederum mit allen anderen, ja ganz unterschiedlichen Studien, von denen es inzwischen viele gibt, dass Väter wirklich gerne mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen möchten und ihnen das auch zu schaffen macht. Und dass sie auch ganz klar sagen, sie verbringen zu viel Zeit mit ihrem Beruf.
Für Sie und ihn. Florale Muster oder geometrische Formen. Das achtsame Ausmalen schärft die Sinne und ist ein neuer Weg zur Entspannung und Selbstfindung. Dort, wo der Reichtum an Geld und Gütern üppig ist, herrscht Zeitarmut. Wo man über materielle Armut klagt, erfährt man ungewollten Zeitreichtum.
Das schreibt Karl-Heinz Geißler, emeritierter Professor für Wirtschaftspädagogik und Vater von Jonas Geißler, in dem Essayband »Gute Gesellschaft braucht Zeit«, herausgegeben vom Bayern-Forum der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Wer das Heft mitnimmt, bekommt auch 6 farbige Holzstifte für Entschleunigung und Ausmalen. Illustrationen dienen als Vorlage. Dass gerade Ausmalen ein Trend der Entschleunigungsbereiten ist, zeigen die immensen Absatzzahlen von Erwachsenen-Malbüchern wie »Mein Zauberwald« der schottischen Illustratorin Johanna Basford. Seit einigen Jahren führen sie die Sachbuch-Bestsellerlisten an. Angefangen hat das alles in Frankreich. 2013 verkauften sich dort 3,5 Millionen Erwachsenen-Malbücher, heißt es in der Wochenzeitung Die Zeit. Der Trend ist ungebrochen. Malen und Entspannen. Meditation. Das Buch steht ebenso in der Amazon-Bestenliste des Jahres 2016 wie Fuck, das ultimative Fluch- und Schimpfmalbuch für Erwachsene.
Thank you.
Wir stecken in Zeitnot, Männer und besonders Frauen. Mit Kindern sind viele sozial fast schon isoliert. Es gibt selten genügend Zeit für Freund und Partnerschaft. Alles wird aufgefressen von Betreuungszeit und Erwerbstätigkeit. Wenn Eltern sich das 50-50 teilen, dann würde mit Sicherheit mehr Ruhe einkehren. Ich mache das so. An 2 Tagen in der Woche holt mein Mann die Kinder. Und ich kann so auch mal länger arbeiten, in Ruhe etwas fertig machen. Auch die Grünen setzen auf Gleichberechtigung und wollen aus dem Elterngeld eine Kinderzeit plus machen.
Wir würden gerne um 10 Monate aufstocken auf 24 Monate pro Elternteil, dann aber auch 8 Monate geben, die nicht übertragbar sind, also auch 8 Monate für den Vater, die nicht übertragbar sind, und weiter 8 Monate zur flexiblen Aufteilung unter den Eltern. Das heißt, dass wir dort einen stärkeren auch Anreiz hätten, für Väter mehr in die Verantwortung zu gehen und gleichzeitig eben eine Flexibilisierung à la Skandinavien. Wenn ich nur ein Fünftel reduziere, kriege ich es 5-mal so lang und auch einen Anspruch bis zum Alter von 14 der Kinder. Genau, die Idee zu sagen, man kann sich auch etwas aufsparen und das später nochmal dann in Anspruch nehmen.
Ich habe auch einen Vorschlag in Sachen Elterngeld. Das wird ja derzeit individuell berechnet, bezogen auf das Gehalt von Vater bzw. Mutter. Weil Väter häufig mehr verdienen, bleiben Mütter häufig zu Hause. Ganz klar, hier geht's ums Geld. Wenn wir aber die Gehälter von Mama und Papa addieren und durch 2 teilen, gibt es eine neue Grundlage für die Berechnung des Elterngeldes. Und dann wird die Entscheidung, wer wie viele Monate Elternzeit nimmt, zu einer freieren, weil einkommensunabhängigen. Die Grünen haben in Sachen Betreuung noch einen Vorschlag.
Menschen kommen ja ins zu pflegende Alter, wenn sie schon älter sind. Das heißt, ihre Kinder sind auch schon entsprechend älter und nicht mehr im Zeitpunkt im Leben, wo man unbedingt gerne nochmal neue Schulden aufnimmt. Und deswegen nehmen das so gut wie keiner in Anspruch, dieses Darlehen, was für die Pflege eingeführt wurde in der letzten Legislaturperiode. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen für 3 Monate auch eine Lohnersatzleistung, ähnlich wie beim Elterngeld, um die Pflege zu organisieren. Also nicht, um jetzt auf Dauer die Pflege selber machen zu können, sondern um, wenn erstmal ein Pflegefall eintritt, ja, das erstmal alles auf die Beine stellen zu können. Wir wissen, dass es Zeit braucht, Kraft braucht. Momentan häufig darüber geklärt wird, dass die Betroffenen sich dann krank melden. Das heißt, es zahlt die, kommt schon irgendwo über das Gemeinwesen, aber eigentlich nicht aus dem richtigen Topf.
Zeitpolitik soll aber nicht nur Lohnersatzleistung sein für diejenigen, die wegen Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen nicht Vollzeit arbeiten können. Vollzeit? Warum sollen das 35 bis 42 Wochenstunden sein? Das wäre bei unserer Vorstellung von, wie lange ist ein durchschnittlicher Arbeitstag, umdenken müssen, das hat auch der Rat der Wirtschaftsweisen gerade angeregt. Der 8-Stunden-Tag sei veraltet. Ein besserer Anhaltspunkt sei die bestehende Wochenarbeitszeit von 48 Stunden, die flexibel aufgeteilt werden sollte. Eine Idee, die vor ein paar Jahren auch schon Microsoft Deutschland hatte. In dem Manifest für ein neues Arbeiten sprechen sich Wissensarbeiter für ein Recht auf selbstbestimmte Freizeit und die Abschaffung von künstlichen Hierarchien ab. Klingt alles gut, nicht mehr am Schreibtisch festgekettet zu sein. Doch den Wirtschaftsweisen, denen geht es nicht um Entschleunigung von Erwerbstätigen, sondern um die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, die sich mit einer Neuregelung nicht mehr strafbar machen würden, wenn sie verlangen, dass ein Arbeitnehmer noch vor dem Frühstück an einer Telefonkonferenz teilnimmt. Das ist der Grund, warum sich die Gewerkschaften bislang gegen diese Flexibilisierung stemmen. Dass flexible Arbeitszeiten aber auch etwas anderes bedeuten können als Konferenzen im Schlafanzug, hat mir Karin Jurczyk erzählt.
Ich arbeite ja mit meinem Kollegen Ulrich Mückenberger ein Modell aus, das eben lautet atmende Lebensverläufe, wo es darum geht, dass wir selbstbestimmte, wir nennen es Optionszeiten, im Erwerbsverlauf implementieren wollen als Recht. Als Recht darauf, dass jeder Mensch bestimmte Kontingente hat, mit denen er unterbrechen oder eben Arbeitszeit befristen kann. Und da ist nicht nur die Sorgearbeit ein Thema, sondern gerade wenn man jetzt die Digitalisierung in den Blick nimmt, müssen wir davon ausgehen, dass wir wirklich lebenslang lernen müssen. Das heißt, wir werden immer weniger uns darauf verlassen können, dass das, was wir gelernt haben bis 20 oder 25, uns reicht fürs ganze Berufsleben. Wir brauchen immer wieder Auszeiten, Unterbrechungszeiten zum neuen Lernen.
Als ich an der Uni war, gab es das Internet als Recherchemöglichkeit noch gar nicht. Ich verbrachte den größten Teil meiner Studierzeit in der Bibliothek des Germanistischen Instituts in München. Online-Recherche, das Erstellen von Blogs oder Podcasts, was heute sehr viele Medienschaffende machen, das habe ich alles dann nachgelernt. Meistens spät abends, unterstützt von YouTube-Tutorials. Wir müssen dringend darüber diskutieren, wie zukunftsfähig Vollzeitbeschäftigung angesichts der möglichen Digitalisierung von verschiedenen Berufen ist. In einem Callcenter zum Beispiel sitzt ja heute fast niemand mehr. Anfragen werden von Algorithmen beantwortet. Was sollen die machen, die von einer Maschine wegrationalisiert werden, die also ungewollt ganz viel Zeit geschenkt kriegen? Aus der Zukunftsforschung höre ich da immer wieder, dass wir dringend Umverteilungen brauchen. Also dass zum Beispiel ein Lkw-Fahrer, der einem Computerprogramm seine besten Routen verrät, danach am Umsatz beteiligt wird, wenn ein automatisch gesteuerter Truck fährt. An dieser Stelle landen wir auch wieder beim bedingungslosen Grundeinkommen, über das auch Jonas Geißler, Zeitberater und Coach in München, nachdenkt.
Das Spannende ist ja, dass einmal dieses Konzept durch fast alle Parteien auch schon mal durch, auch die FDP hat es für sich diskutiert, weil es hat natürlich auch was Neoliberales, ne? Wenn alle die gleichen Ausgangschancen haben, regelt quasi Angebot und Nachfrage, wie viel ein Burgerbrater verdienen muss. Und wenn keiner Burger braten will, dann muss der vielleicht 7.000 Euro netto im Monat kriegen. So, Punkt. Dann brät da jemand Burger oder nicht. Oder wir müssen Arbeit attraktiver gestalten oder wir müssen überhaupt erstmal Arbeit von Einkommen entkoppeln. Das ist ja so die Idee. Die Grundannahme ist ja auch, in unserer Gesellschaft findet ganz viele Arbeit statt. Ja, und Sie haben Kinder und ich habe Kinder. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist, Kinder zu erziehen. Pflege von Angehörigen, wahnsinnig. Also alle ehrenamtliche Tätigkeit, ohne die es übrigens keine einzige Partei in diesem Land gäbe, ist alles Arbeit, die halt aber keine Einkommensarbeit erstmal ist. Und diesen Sachverhalt würden wir mit einem bedingungsloses Grundeinkommen, ist es ja, Grundeinkommen haben wir ja schon, unser Steuerfreibetrag, Kindergeld und so weiter, ist alles ein Grundeinkommen. Aber dieses Bedingungslose, da würden wir Arbeit von Einkommen entkoppeln und diese Arbeit anders bewerten.
Wenn Arbeit nicht automatisch Lohn bedeutet, geben wir auch Zeit einen neuen Inhalt, der von Liebe über Engagement zu Verantwortung, Muße, Entspannung oder Kreativität reichen kann. Faulenzen und dem Staat auf der Tasche liegen wird es auch geben. Hey, aber mal Hand aufs Herz, das gibt es ja jetzt schon. Ebenso wie die Kapitalisierung von Zeit haben.
Das Do-Nothing-Weekend in Irland. Endloses Grün, nichts zu tun. Jetzt zum Kennenlernpreis für nur 1.199 Euro.
Ja, also da findet gerade schon ein bisschen Wandel statt. Quasi offline als neuer Luxus und Zeit zu haben als der größte Luxus überhaupt. Aber häufig ist es quasi als Produkt und Marke kommerzialisiert. Also das Do-Nothing-Weekend in Irland für 1200 Euro oder was. So, das kann man heute kaufen, das ist ein Produkt. Oder hier in München hat Marcelo Bora, ein brasilianischstämmiger Designer, der echt pfiffig ist, der hat den Nadism Slow Mob entwickelt. Enjoy the art of doing nothing. Man trifft sich im englischen Garten und tut gemeinsam nichts. Und es ist eine Marke und auch ein Produkt, aber es kostet nichts. Und der spielt aber auch damit, so nach dem Motto, Leute, warum braucht ihr eigentlich den Schutz quasi des Kollektivs und der Marke, um mal nichts tun zu können? Wieso geht denn das nicht eigentlich, also wieso brauchen wir erst die Organisation dafür? Und das Brand, würde man heute sagen. So.
Jetzt ist schon nach 10:45 und ich sitze immer noch in der Küche. Da am Kühlschrank hängt ein Bild von meinem Mann und mir, als wir noch unverheiratet und kinderlos waren. Ach ja, das war in England. Ich erinnere mich noch gut an mein Leben, bevor ich Mutter wurde. Da bin ich abends viel später ins Bett gegangen und morgens nicht so früh aufgestanden. Da musste ich meine Urlaubsplanung nicht mit den bayerischen Schulferien in Einklang bringen, sondern konnte kostengünstiger und manchmal auch wilder Ferien machen. Und da war es auch kein Problem, wenn sich ein Job in den Abend hineinzog, gar in die Nacht. Ich hatte keine familiäre Sperrstunde. Übrigens, ich spreche hier nicht von regretting motherhood. Das Muttersein ist nicht mein Problem, sondern das Kinderhaben in einer Welt, in der ich ständig das Gaspedal durchdrücken muss, weil das zum guten Ton gehört.
Ja, die Beschleunigung, das Gehetztsein, der Druck, immer ganz schnell, ganz viel und möglichst gleichzeitig zu machen, das hat wirklich massiv zugenommen. Das ist eher auch auf so einer Kulturebene angekommen, dass diejenigen ja die wertvollsten Mitglieder unserer Gesellschaft zu sein scheinen, die permanent beschäftigt sind mit möglichst vielen Dingen gleichzeitig.
Es gibt durchaus Menschen, die nicht unter Zeitnot, sondern unter zu großem Zeitreichtum leiden. Arbeitslose, Rentnerinnen und Rentner, Menschen in Gefängnissen oder Menschen, die warten, auf Bahnsteigen, an Bushaltestellen. Die meisten von ihnen empfinden ihren Zeitreichtum nicht als Geschenk, sondern eher als Fluch. Sie kommen sich vor wie auf einem langen Abstellgleis. Wir brauchen dringend einen neuen Umgang mit Zeit. Das würde allen helfen, den Gestressten ebenso wie den Gelangweilten. Wir würden weniger auf Alte oder Arme herabsehen und mit Sicherheit auch weniger in Geschlechterfallen tappen, wenn wir vom Gas gehen.
Das Recht auf eigene Zeit gäbe einzelnen Menschen und Gruppen die Möglichkeit, ihre zeitlichen Bedürfnisse auch bei ungleichen Machtverhältnissen durchzusetzen, zu erreichen, dass sie ernst genommen und unterstützt werden.
Das schreibt Professor Dr. Ulrich Mückenberger im Sonderheft »Sehnsucht nach Zeit« der grünnahen Heinrich-Böll-Stiftung. Er ist emeritierter Arbeitsrechtler und neben Karin Jurczyk im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik. Ein Recht auf eigene Zeit existiert übrigens schon, in einem Beschluss des Europarates. Im Oktober 2010 wurde in Straßburg die europaweite Empfehlung verabschiedet, ein Recht auf Zeit einzubeziehen. Vor allem dann, wenn es um die Gleichstellung der Geschlechter und sozialen Zusammenhalt geht. So ein Recht auf eigene Zeit könnte auch Kindern und Jugendlichen helfen, die ja meistens in solchen Debatten übersehen werden. Meine Söhne klagen oft, dass sie keine Zeit hatten, ihre Pausenbrote zu essen. In der ersten Pause mussten sie Fangen spielen, mittags gab es warmes Essen und die Nachmittagspause war verkürzt, weil einige aus der Klasse nicht mit den Hausaufgaben fertig waren.
Zeit. Wohl. Stand.
Also Zeitwohlstand bedeutet,
Warte, ich weiß die Antwort.
Ich weiß die Antwort.
Ja, also ich habe einen Taschenrechner mitgebracht, weil wir einfach eine unglaublich berechnende Gesellschaft sind und wir das Gefühl haben, wir könnten Zeit, Geld und Gemeinschaft einfach so ineinander verrechnen und mit ganz viel Geld Gemeinschaft zum Beispiel schaffen. Und das glaube ich nicht.
Jugendliche stehen auf der Bühne und spielen Szenen aus ihrem Leben. Gehetzt von Hausaufgaben, den WhatsApp-Nachrichten aus dem Freundeskreis, der Mutter, die ruft, dass das Abendessen fertig ist, und der Verpflichtung, noch ein Geschenk für eine Tante zu besorgen, die am nächsten Tag Geburtstag feiert. Das Stück des Marburger Theatermachers Dominik Werner endet immer in der Krise. Dann kann das Publikum Ratschläge geben, wie die Jugendlichen der Zeitnot entkommen könnten. Wenigstens auf der Bühne.
Manchmal will ich einfach klein sein und ich weiß nicht, wie das geht. Manchmal kann der Tag gemein sein, ohne dass man was erlebt. Manchmal will ich einfach klein sein und ich weiß nicht, wie das geht. Manchmal kann der Tag gemein sein.
Jetzt ist es gleich 11. In 6,5 Stunden wird mein Wecker klingeln. Ich mache hier mal das Licht aus in meiner Küche und das Handy lasse ich neben dem Kühlschrank liegen. Was ist das da noch für ein Zettel hier? Unbedingt alleine duschen. Ach ja, genau, das habe ich mir nach dem Gespräch mit Jonas Geißler notiert. Nicht, was Sie jetzt denken. Gute Nacht.
Ja, also wenn man morgens unter der Dusche steht, ich habe mal so ein schönes Achtsamkeitsseminar mitgemacht, und die Trainerin meinte, überlegt euch gut, mit wem ihr duschen geht. Ja, weil wenn ich unter der Dusche stehe und denke an den und dies und das noch und so weiter, dann stehe ich auf einmal mit 20 Leuten unter der Dusche. Ja, und vielleicht willst du einfach mal nur duschen. Punkt.
Hast du mal Zeit? Wie sich Politik und Forschung in der Beschleunigungskultur engagieren. Sendung von Barbara Streidel. Es sprachen Lenz Schuster und die Autorin. Ton und Technik Adele Kurzil. Produktion Barbara Streidel. Redaktion Caroline von Lozo. Die Playlist zur Sendung und weitere Informationen zum Thema gibt es unter bayern2.de/Zündfunk.